Christus, was für eine grosse Liebe hast du uns gezeigt, dass du Mensch geworden bist, dass du zu uns gekommen bist. Dass wir dir nicht egal sind, dass du dich für uns Menschen interessierst, dass dein Herz für uns schlägt und dass du selber alles hergegeben hast für uns. Und was für einen besseren Tag würde es geben als heute, um daran zu denken, was das für dich geheissen hat. Dass du dich mit Leib und Seele hergegeben hast für uns. Danke vielmals. Ein normaler Arbeitstag von A bis Z. Von A wie Atomenergie oder Abendprogramm bis Zugfahren, zu Vieri posten und Zähne putzen. Dein und mein Alltag. Ganz ein gewöhnlicher Tag. Stell dir vor, du bist also da am Ende vom Arbeitstag und dann höre ich Jesus für mich beten. Vater, vergib dem Stefan, er weiß nicht, was er macht. Was würde ich dann denken? Und was würdest du denken? Ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe doch nur meinen Job gemacht. Was sagt denn der da? Vergebung brauche ich doch nicht. So etwa muss es den Soldaten gegangen sein, wo sie unter dem Kreuz gestanden sind. Die Soldaten, die Jesus auf den Hügel Golgatha geführt haben, ihm den Arm ausbreitet haben, den Hammer in die Hand genommen haben, die Nägel in die Hand genommen haben, Jesus ans Kreuz genagelt haben, für sie ein Alltagsgeschäft, ihren Job. Niemand von diesen Soldaten hat das gemacht, weil er ein persönliches Problem mit Jesus hat. Sie haben es nur gemacht, weil es jemand ihnen befohlen hat. Und genauso berichtet es uns die Bibel. Lukas 23, 33 bis 34. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einer zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist eins der letzten Worte, wo Jesus am Kreuz geredet hat. Und es dreht sich rund um die Frage, die eben auch Teil ist vom apostolischen Glaubensbekenntnis, von der Vergebung, von der Sünde. Wir fangen mal von hinten an. Beim letzten Wörtli, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ja, was haben denn die Soldaten gemacht? Sie haben doch nur ihre Aufgabe erfüllt, das Urteil vollzogen, haben sich am Abend ins Bett legen und den Schlaf vom Gerechten schlafen. So wie du und ich am Abend ins Bett liegen und alles ist bestens. Das sind die Leute mit einer weissen Weste, Staatsbeamte, ordentliche Leute, sauberen Job erledigt, 1, 2, 3 und ins Bett. Die stehen auf der richtigen Seite vom Gesetz. Ja, wenn man die Welt einteilen würde in Gute und Böse, dann wäre es für die klar, woher das sie gehören. Die Soldaten, ich glaube, das sind typisch gutbürgerliche Schweizer. Auch wenn wir die Menschheit aufteilen in Verbrecher und Gerechte, dann ist es klar, auf welche Seite die gutbürgerlichen Schweizer gehören. Wenn wir die Staaten aufteilen in korrupt und gerecht, dann ist es klar, wo wir uns her verschieben. Schau, es ist so einfach, die Soldatenseite einzunehmen. Das heisst, ich lebe doch anständig, ich mache ja nur meinen Job. Das sind Soldaten. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Vom Tun jetzt also zum Nichtwissen. Und genau das ist ja das Hauptproblem von diesen Soldaten, ihre Gedankenlosigkeit, dass sie nicht geschnallt haben, was da eigentlich abgeht. Nicht, dass ich nicht würde denken beim Arbeiten. Also ich muss das. Die meisten von euch auch auf die eine Art und Weise. Aber wie schnell geht es, dass man auf die Hintergründe keine Acht mehr gibt? Ich merke ja nicht, dass hinter jeder Tat 1000 Einstellungen stehen und hinter jeder Handlung eine Haltung. Es ist eine arglose Gedankenlosigkeit, wo die Soldaten drin befangen sind und wo auch uns Schweizer so gut anpasst. Und jetzt realisieren die Soldaten nicht, dass sie jetzt da unfreiwillig mitbeteiligt sind an einem Drama mit weltweiten Auswirkungen. Sie realisieren nicht, dass der, wo sie da ans Kreuz schlagen, der, wo sie da damit zu tun haben, der Sohn von Gott ist. Man stellt sich mal vor, was wird passieren, wenn sie den Auftrag bekommen hätten, den Sohn vom Herodes zu kreuzigen. Wie hätten sie echt die Kreuzigung angegangen? Ich glaube, sie hätten sich dort ein bisschen mehr Gedanken darum gemacht. Wäre ein bisschen anders gewesen. Das hätte nochmal ganz andere Fragen ausgelöst bei ihnen. Und jetzt stehen sie da, kreuzigen den Sohn von Gott. Sie realisieren nicht, dass ein himmelschreiendes Unrecht passiert. Ihre Augen sind verschlossen. Sie sind mitbeteiligt in einem Drama und das Drama heisst, wie werden wir den Sohn von Gott los? Wie bringen wir Gott aus dieser Welt raus? Wie können wir Gott loswerden? Das ist tief im Menschsein, ihnen zu merken, der Gott halte ich nicht aus. Wenn der mir zu nahe kommt, dann stört er mein gutbürgerliches Leben. Wenn Gott mir zu nahe kommt, dann funktioniert das nicht mehr mit dem Schwarz-Weiß-Schema, wie ich die Welt einteile. Wenn Gott mir zu nahe kommt, dann kann ich mich nicht mehr einfach auf die Seite der Guten stellen. Also ist es so verlockend, Gott loszuwerden. Und eigentlich ist die Bibel das ganz grosse Drama, beschreibt die ganze Geschichte von dieser gegenseitigen Sache. Die Menschen sind Gott los und wollen dann Gott loswerden, aber Gott will die Menschen nicht loswerden. Gott will nicht menschenlos leben, obwohl die Menschen gottlos leben wollen. Es ist die Dramatik, die beim Adam und Eva angefangen haben, die in ihrer Versuchlichkeit nicht Gott als Gott und sich als Mensch wollen anerkennen, sondern selber Herr sein über den Garten und über ihr eigenes Leben. Es ist der Versuch von Jona, von der Stimme von Gott davonzulaufen. Es ist ja ganz eigentümlich und manchmal glaube ich, da liegen mir schon ein bisschen komisch falsch. Wenn ich so in die fromme Szene hineinschaue, so in die Jugendszene und ein bisschen darüber raus, also so in mein Alter hinein, da gibt es so eine Tendenz, die so ungefähr so hat. Wir müssen unbedingt herausfinden, was Gott will. Schau, in der Bibel war das nie das Problem gewesen. In der Bibel war das Problem nicht, dass die Leute herausfinden mussten, was Gott will. Sondern wie wird man den endlich wieder los? Wie wird man Gott wieder los? Wie kann man sich distanzieren von dem, was er gemacht hat? Und wenn Gott Menschen berufen hat, dann nicht, weil die danach gesucht haben. Sondern da fällt es gerade auf, die haben sich gesträubt dagegen. Also eigentlich musst du keine Angst haben, wenn Gott dich beruft, dann wird er durch alle dicksten Wände durch seinen Ruf zu dir bringen. Und dein Problem wird nicht sein, wie kann ich die Stimme von Gott hören, sondern Hilfe, ich möchte eigentlich nicht folgen. Das ist das Hauptproblem, das wir Menschen damit zu tun haben, dass wenn Gott in unser Leben hineintrampelt, dass das uns nicht kalt lassen kann, sondern dass es uns aufrüttelt. Das ist die Haltung tief inne. Es ist die Haltung, ich kann ohne Gott gut leben. Ich lebe zwar gern mit dem, was Gott mir schenkt, an Hilfe und Gnade und Liebe und Pflasterli und Streicheleinheiten, die nehme ich gern, aber Gott selber, wenn er in mein Leben hineinkommt, dann wird es schambar, schaurig, gefährlich. Das geht das Leben. Ein bisschen religiös ist ja schon schön. Da in die Kirche, also so Lieder singen mit so einer Band, was gibt es besser? So, ne? Super. Wirklich, ihr seid wirklich super. Vielleicht geht es uns wie Soldaten, dass wir dann so in den Tag hineinleben, von Tag zu Tag unseren Alltagsjob machen, gedankenlos. Und sie wissen nicht, was sie tun. Wenn wir das verstanden haben, dann haben wir eigentlich verstanden, was die Bibel unter Sünde versteht. Da geht es zuerst nicht um äußere Handlungen, Mord, Ehebruch, Lüge, Stellen, Neid, Ärger. Sondern zuallererst um die Innerhaltung. Gott will loswerden. Gott sich vom Leib halten. Gott auf Distanz halten. Die Testfrage ist so umgekehrt. Würdest du deinen Alltag anders leben, wenn es Gott nicht gäbe? Was würde sich an deinem Beruf verändern, wenn es Gott nicht gäbe? Was würde sich an deinen Beziehungen verändern, wenn es Gott nicht gäbe? Würden sich deine Prioritäten ändern? Hättest du andere Ziele? Wir merken, es geht also nicht darum, unwissentlich etwas Verbotenes zu tun. Das haben die Soldaten auch nicht gemacht. Sondern das Problem ist, dass wir nicht merken, dass unser Alltagshandeln von Gott losgelöst ist. Die Hauptsünde, wo das Wort von Jesus darauf zielt, ist, dass man Jesus loswerden will und das Hauptproblem, dass man es nicht einmal merkt. Und jetzt passiert das Grossartige. Es gibt keinen Vorwurf vom Kreuz. Nicht so. Ihr Soldaten da unten, wisst ihr überhaupt, was ihr macht? Darf ich euch mal eine kleine Lektion in Heilsgeschichte geben, damit ihr versteht, wer da hängt? Keine Belehrung, keine Aufklärung. Sondern nur eins, Jesus tritt als Priester ein und wird zum Fürbitter. Man muss sich ja den Irrsinn vorstellen, dass der, wo man vorher gerade das Kreuz genagelt hat, jetzt für einen betet. Vater, vergib ihnen. Jesus weiss, wenn die Soldaten etwas nötig haben, dann Vergebung für ihre gedankenlose Gottlosigkeit. Nichts haben sie so nötig wie das. Und so hängt Jesus am Kreuz mit ausgestreckten Händen. Sie weisen hier auf die, die neben ihm gekreuzigt sind. Auch auf den Verbrecher, der sich seiner Schuld bewusst ist und das Vergebungswort zugesprochen bekommt. Und sie weisen hier auf die Soldaten, die gedankenlos Jesus loswerden und sie weisen hier auf dich und mich. Vater, vergib am Stefan, weil er weiss nicht, was er tut. Es ist eine offene Hand, nicht eine Faust, die sich viel rächen, nicht ein Zeigefinger, der verurteilt, sondern eine Fürbitte. Vater, vergib ihnen. Das Zeichen der Liebe. Was Jesus über die Findesliebe predigt hat, hat er jetzt in die Tat umgesetzt. Er betet für die, die ihm die Hände durchbohrt haben und ihn ans Kreuz schlagen. Das Gebet von Jesus ist die Unterschrift und das ist Todesurteil. Darum ja kann Jesus so beten, weil er bereit ist, Konsequenzen zu tragen. Darum kann Jesus in die Fürbitte hineingehen, weil er sich selber hingibt. Er sagt damit, Vater, ich übernehme das von diesen Soldaten. Ich übernehme die Schuld. Ich bin bereit für die Soldaten, für die ganze Menschheit, für dich und mich, den Sündenträger zu sein. Vergib ihnen wegen mir. Und so hat Jesus durch seinen Tod den Weg frei gemacht, dass eine neue Beziehung mit Gott entstehen kann. Die Vergebungswort, die Vergebungsbitte von Jesus war also nicht ein leeres Wort, sondern hat ihn buchstäblich sein Leben gekostet. Was haben euch die Soldaten gedacht, wo sie das Gebet von Jesus gehört haben? Wenn man den Bibeltext liest, ist es ja schon sehr ernüchternd. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Das ist ja eigentlich tragisch, oder? Aber ehrlich gesagt, wie würdest du dann dein Leben nach einem Gottesdienst beschreiben? Passiert dann etwas mit dir, wenn du das Vergebungswort von Jesus gehört hast? Oder geht es dann einfach auch so weiter wie immer? Mit Würfeln und Kleider verteilen, das heisst, sich kümmern um das Alltagsgeschäft, mit dem, was jetzt auch gerade so dran ist. Schau, das geht an mir so und es erstaunlich ist, dass Gott damit klarkommt. Also Jesus schaut da nicht vom Kreuz ab und sagt, oh, ihr habt es glaube ich nicht begriffen. Vater, ich ziehe meine Fürbitte zurück. Nein, das ändert nichts an der Bitte von Jesus und an der ausgestreckten Hand. Jesus betet für mich. Jesus betet für dich. Seine Hand ist ausgestreckt. Wie reagierst du darauf? Im apostolischen Glaubensbekenntnis bekennen wir, ich glaube an die Vergebung der Sünden. Das heißt, ich glaube, dass es die Vergebung gibt. Und ich glaube, dass die Vergebung mir gilt. Vergebung von der Sünde ist da ins Glaubensbekenntnis eingebettet. Warum eigentlich? Ich glaube, es ist sehr, sehr sinnvoll. Durch das wird deutlich, die Vergebung der Sünde ist nicht abhängig von deinen inneren Qualitäten. Ist nicht abhängig, ob du jetzt gerade den Bedarf hast nach Sündenvergebung und den Bedarf fest spürst. Ist nicht abhängig, ob du das Gefühl hast, in einer guten Beziehung mit Gott zu stehen oder das Gefühl hast, in einer schlechten Beziehung mit Gott zu stehen. Die Vergebung wird da weggehoben von sozusagen unserer menschlichen, emotionalen oder verstandesmäßigen Ebene hin in die göttliche Ebene und wird die Sache vom Glauben. Die Reaktion vom Glaubensbekenntnis ist also die, ja, ich glaube an die Vergebung der Sünde. Ich glaube das. Nicht, weil ich das Gefühl habe, immer der schlimmste Mensch sein. Aber weil ich es glaube, weiß ich, dass ich einer bin. Versteht ihr? Das ist sozusagen anders umgekehrt. Ich glaube es, nicht weil ich das Gefühl habe, dauernd zu versagen. Sondern ich glaube es, weil es mich auf Jesus hinweist. Und weil das die Grundlage ist, wo drinnen gilt. Ich glaube die Vergebung der Sünden. Das heisst, ich glaube, dass die Fürbitte von Jesus auch für mich gilt. Vater, vergib am Stefan, er weiß nicht, was er macht. Vergebung hat also auch nichts zu tun mit einer Gefühlsduselei. Sozusagen, Gott und ich sind schon okay. Sondern Vergebung hat mit einem Akt zu tun, wo Jesus sein Leben gekostet hat. Und mit der Wahrheit von diesem Akt. Und auf der Grundlage von dieser Wahrheit entsteht eine neue Beziehung. Und holt Gott uns selber wieder in seine Gemeinschaft mit ihnen. Vergebung fängt darum nicht damit an, mit uns und mit Gott. Vergebung von der Sünde fängt mit dem Zuspruch von der Vergebung an. Wir feiern heute Abendmahl. Ich glaube, Abendmahl ist eine der stärksten Ausdrucksformen in der Kirche, wo das deutlich wird. Dass wir jetzt vom Brot essen und vom Kelch trinken, Leib und Blut von Jesus. Und dass wir es einander geben mit dem Zuspruch. Und es ist gut, wenn der heute Morgen richtig hörbar wird. Mit dem Zuspruch für dich. Leib von Jesus für dich hergegeben. Blut von Jesus für dich vergossen. Zu der Vergebung der Sünde. Manchmal brauchen wir zuerst den Zuspruch der Vergebung, damit wir überhaupt wieder zur Sündenerkenntnis kommen. Das ist eigentlich ganz unlogisch, oder? Aber das ist die Situation der Soldaten. Manchmal müssen wir wieder zuerst erfassen, wie gross die Vergebung von Gott ist, damit wir wieder etwas realisieren, wie unheimlich das die Sünde ist. Und der Morgen ist so ein Morgen, wo du den Weg mitgehen kannst. Selbst wenn du dich jetzt nicht als Sünder fühlst, darfst du dich jetzt auf den Weg mitmachen, hin bis zum Abendmahl. Und vielleicht macht der Weg etwas mit dir und verändert etwas an dir und lass Gott in dieser Zeit an dich wirken. Wir machen das so schön langsam und schrittweise. Zuerst miteinander mit einem Bekenntnis von unserer Schuld. Wir tun das miteinander bekennen. Das hat zwei Auswirkungen. Zum Ersten sagen wir, auch wir miteinander als Gemeinde sind schuldig. Jesus betet auch für die FEG Wil. Und das Zweite, so ein gemeinsames Bekenntnis hilft einem manchmal, auch wieder Worte zu finden fürs eigene Leben. Selbst dann, wenn man sich nicht mit jedem einzelnen Wort hineinklinken kann, kann es einem helfen, wieder einen Zugang zu finden, um das eigene Leben im Licht von Jesus zu sehen. Wir machen das mit Worten aus der Bibel, mit dem Psalm 51 von David. Ein Psalm, wo man nachher miteinander betet. Und im Anschluss an den Psalm haben wir eine Zeit von der Stille und von der Besinnung. Das ist dann die Zeit für dich ganz allein, wo du selber vor Gott kannst sein. Und du kannst dir das ja so vor Gott vorhalten und deinen Namen einsetzen. Vater, vergib der Elian, weil sie weiss nicht, was sie tut. Vater, vergib am Adrian, er weiß nicht, was er tut. Und jetzt kannst du deinen Namen einsetzen. Und die Zeit der Besinnung schliessen wir ab, indem wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis bekennen und dann auch festhalten, ja, ich glaube die Vergebung von der Sünde. Und wenn du merkst, dass du das innerlich blockiert bist und du das nicht kannst mitreden, weil du die Vergebung nicht kannst festmachen, ist das vielleicht das Zeichen, dass es gut ist, dass du nachher so ein Angebot nutzt, wie das Kreuzangebot, und mit jemandem von uns ins Gespräch kommst. Und wir sind gern bereit, dir zu helfen, da einen Gang drin hineinzufinden. Und dann nach dem Apostolikum gehen wir über in die Feier vom Abendmahl. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wir beten miteinander und stehen auf dazu. Ich fange an und die Gemeinde stimmt dann beim Alli mit ein. Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Missetat. Und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. Siehe, dir gefällt Wahrheit, die im Verborgenen liegt, und im Geheimen tust du mir Weisheit kund. Entsündige mich mit Hyssop, dass ich rein werde. Wasche mich, dass ich schneeweiß werde. Lass mich hören Freude und Wonne, dass die Gebeine fröhlich werden, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Antlitz vor meinen Sünden und tilge alle meine Missetat. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit deinem willigen Geist rüste mich aus. Miteinander bekennen wir Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine, christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, die Vergebung der Sünden, die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.